Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen. Schönen guten Tag. Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl, sie kann sich sehen lassen. Deutlich mehr sind hierzulande wählen gegangen als noch vor 5 Jahren. Die Stadt Köln hatte im Vorfeld sogar eine Wahlwette ausgerufen. Und ob sie die gewonnen hat, das erfahren Sie gleich bei Deutschland heute. Außerdem blicken wir nach Sachsen, wo die AfD entgegen dem Bundestrend stärkste Kraft bei der Europawahl geworden ist. Und wir fragen nach, wie es nun in Bremen weitergeht mit der SPD nach dem historischen Debakel gestern bei der Bürgerschaftswahl. Es ist eine historische Niederlage in Bremen. Erstmals hat gestern bei der Wahl für die neue Bürgerschaft die CDU die SPD in Bremen überholt. Nach über 70 Jahren. Trotzdem will SPD-Bürgermeister Carsten Sieling im Amt bleiben. Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager ist uns nun aus Bremen zugeschaltet. Warum gibt's denn jetzt keine Personaldebatte bei den Bremer Sozis, Frau Böselager?
Das liegt daran, dass Carsten Sieling von der Basis hier sehr geschätzt wird. Gestern Abend auf der Wahlparty haben mir viele SPD-Mitglieder erzählt, dass sie beeindruckt davon sind, wie sehr er für seine Politik und für Bremen brennt und wie versiert er inhaltlich sei. Also dieses Bild, das es von außen oft gegeben hat und von dem auch viel geschrieben wurde, nämlich dass Carsten Sieling kein großer Charismat oder Menschenfänger sei, das spielt bei der Bremer SPD-Basis keine Rolle. Die standen gestern geschlossen hinter Carsten Sieling und haben ihm natürlich nicht euphorisch, aber sehr lange applaudiert und ihm ihren Respekt gezollt.
Wie viel mehr Culpa war denn heute Vormittag bei den Sozis zu hören?
Die Landesvorsitzende der Bremer SPD, Sascha Orlepp, stand heute Vormittag noch sichtlich unter Schock. Sie hat von einem bitteren Ergebnis gesprochen.
Uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist es offenbar nicht gelungen, offensiv unsere Themen in den Vordergrund zu stellen und klarzumachen, dass wir uns ein soziales, ein weltoffenes, tolerantes und klimafreundliches Bremen wünschen.
Sagt Sascha Aulep. Sehr viel mehr Culpa war nicht. Es kam aber einem so vor, als ob die SPD noch gar nicht realisiert hatte, was da eigentlich geschehen war und noch gar nicht die Zeit hatte, wirklich in die Analyse zu gehen. Damit wollen sie heute Abend beginnen.
Durchaus eine Art Schockstarre in Bremen. Nun ist ja Bremen immer wieder Schlusslicht in Bildungsrankings. Ich denke an die PISA-Studie, an den Bildungsmonitor. Und Bildungspolitik war ja auch ein Kernthema im Wahlkampf. Warum konnte die SPD da nicht überzeugen?
Es sind nicht nur die Bildungsranking, die hier den Bremerinnen und den Bremern bei der Bildung Sorgen machen. Es ist vor allem der große Sanierungsstau, heißt der Lehrermangel, die maroden Turnhallen, Dächer, bei denen es durchs Dach regnet, Fenster in Schulen, die nicht auf und zugehen. Hier sagen die Bürger, wurde zu viel gespart, da hat sich die Regierung zu streng an die Schuldenbremse gehalten. Und viele Bürger sagen, man hätte überall sparen dürfen, nur nicht bei der Bildung.
Und doch will Bremens Bürgermeister weiter regieren mit Rot-Rot-Grün. Das ist rechnerisch möglich. Und glaubt man den Umfragen, wären die meisten Bremer eher dafür, denn für eine Jamaika-Koalition. Wie wahrscheinlich ist Rot-Rot-Grün?
Also ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass die Bremer SPD hier nochmal mit einem blauen Auge davonkommt. Die Grünen, von denen es aber nun abhängen wird, lassen allerdings noch keine Tendenz erkennen. Die grüne Basis in Bremen, die gilt aber als eher links, als gestern bei der Wahlparty die Option Jamaika genannt wurde. Da wurde bei der grünen Wahlparty laut gebuht. Trotzdem sind sich die Grünen auch mit der Linken nicht bei allen Themen einig. Da geht es vor allen Dingen um die Finanzpolitik. Das könnte schwierig werden, weil die Grünen sich weiter streng an die Schuldenbremse halten wollen und die Linken bereit wären, neue Kredite aufzunehmen. Bei der FDP wäre ein Thema auf jeden Fall auch die autofreie Innenstadt. Wollen die Grünen bis 2030 erreichen. Das wäre mit der FDP sehr schwer zu machen.
Es bleibt also spannend in Bremen. Die Sozialdemokraten nach dem gestrigen Wahldebakel. Ich führte das Gespräch mit unserer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Vielen Dank. Sie gibt ein gespaltenes Bild ab. Die Deutschlandkarte nach der Europawahl schraffiert in den Farben der Wahlsieger. In großen Teilen Westdeutschlands ist die Karte schwarz. Doch der Osten leuchtet weitflächig blau. Entgegen dem Bundestrend, wo die Rechtspopulisten ein knapp zweistelliges Ergebnis erzielten, ist die AfD mit über 25% der Stimmen in Sachsen und Brandenburg stärkste Partei. In Thüringen wurde sie zweitstärkste Kraft. In genau diesen drei Bundesländern werden in diesem Jahr auch Landtagswahlen stattfinden. Und das wirft nun lange Schatten voraus. Aus Dresden ist mir zugeschaltet mein Kollege Bastian Brandau. Herr Brandau, heute Vormittag äußerten sich die Parteien zu den Ergebnissen der Europawahl. Wie ernst ist die Lage für die sächsische CDU mit Blick auf die Landtagswahl?
Ja, nimmt man die düstere Miene bei Generalsekretär Alexander Dirks als Maßstab, dann ist sie wirklich sehr ernst. 11% hat die CDU im Vergleich zur EU-Wahl vor 5 Jahren verloren. Und Dirks sprach am Vormittag von einem bitteren Wahlabend für die sächsische CDU.
Es ist uns offensichtlich nicht gelungen, unsere Wähler in dem Maße zu mobilisieren, wie es nötig gewesen wäre, um bei der Europawahl stärkste Kraft zu werden und auch bei der Kommunalwahl besser abzuschneiden, so abzuschneiden, wie es natürlich unser Anspruch als Volkspartei ist.
Also dieser Anspruch ist hoch, denn die CDU stellt hier in Sachsen seit 1990 den Ministerpräsidenten, ist stärkste Kraft, hat ja auch lange allein regiert. Nun aber liegt sie bei den Europawahlen gut 2% hinter der AfD. Und zwar bei den Kommunalwahlen, die hier auch noch stattfanden, da ist sie fast noch überall stärkste Kraft, hat aber auch dort viel verloren, vor allem in den Großstädten. Also die Lage aus Sicht der CDU vor den Landtagswahlen in weniger als 100 Tagen, die ist hier sehr ernst.
Zu den Wahlverlierern zählt neben der CDU aber natürlich auch die SPD. Und was gibt es jetzt da für Strategien gegen die AfD?
Ja, wir kommen da auch wieder zurück zur CDU, denn eigentlich ist ja die große Frage, wie die CDU es schafft, die AfD zu distanzieren. Und man muss sagen, Michael Kretschmer, er reist durchs Land und spricht mit jedem und jeder auf verschiedenen Veranstaltungen, ist da omnipräsent. Das ist also eine ganz neue Kommunikationsstrategie im Vergleich zu seinem Vorgänger seit 1,5 Jahren. Er räumt auch Fehler ein, verspricht aber auch sehr viel, was dann doch kurzfristig gar nicht zu halten ist. Und interessant ist wiederum bei der CDU, wenn man nach Bayern schaut, dort ist es Markus Söder mit einer klaren Abgrenzung gelungen, die AfD zurückzudrängen. Aber hier in Sachsen hat man oft das Gefühl, ja, es gibt diese Abgrenzung verbal, aber eben auch nicht wirklich konsequent. Immer wieder bietet zum Beispiel Michael Kretschmer den Rechtsaußen einen Zucker, so auch heute wieder. Da hat er gesagt, AfD und Grüne ähnelten sich sehr darin, dass sie, Zitat, sie nur ihre eigenen Positionen als das Absolute sehen und dass sie nicht fähig seien zu Kompromissen. Das ist ja fast schon eine absurde Aussage, wenn man allein an den Atomkonsens denkt. Aber es ist ganz offenbar die Strategie, Wähler von der AfD zurückzuholen. Aber die Strategie der CDU, die muss man sagen, und die Europawahlen haben das wieder gezeigt, die ist bisher eben völlig gescheitert. Zu den anderen Parteien, ja, die haben teilweise andere Sorgen. Die SPD hat auch stark verloren. Grüne, Linke und SPD haben sich hier in Sachsen immer von der AfD abgegrenzt. Das ist völlig klar. Jetzt sind die Grünen mit Zugewinnen aus dieser Europawahl und auch aus den Kommunalwahlen hervorgegangen. Aber die SPD muss stark kämpfen. Ja, manche sagen sogar, dass es problematisch wird, für sie überhaupt die 5%-Hürde bei den Landtagswahlen zu überschreiten. Die Linke steht so ein bisschen auf der Stelle. Ja, und dann haben wir heute noch die Position der AfD gehört. Die war natürlich sehr zufrieden und spricht darüber, dass man ab September regieren will als Seniorpartner mit der CDU.
Herr Brandau, ich hatte eingangs dieses Bild gezeichnet von dem Westen Deutschlands und dem Osten. Und ich glaube, viele Menschen im Westen Deutschlands fragen sich, was treibt die Menschen im Osten an, der AfD die Stimme zu geben?
Ja, es sind eine Reihe von Faktoren, die da mal aufgezählt werden. Das geringe Einkommen, das hier gerade in Sachsen weit verbreitet ist, führt zu geringen Renten. Dieses Gefühl, gerade in den ländlichen Regionen abgehängt zu sein, das führt zu Frust. Es gibt auch eine Art Service-Anspruchhaltung, an die gerne appelliert, also von der gerne erzählt wird, eine Anspruchhaltung an die Politik. Wir wählen, ihr liefert und zwar genau, was ich will, aber wir, es stimmt nicht. Das ist etwas, was die CDU im Moment zu spüren bekommt. Das sind so Erklärungsansätze, aber man muss sagen, in Sachsen eine Wahl inzwischen für die AfD ist längst keine reine Protestwahl mehr. Die Menschen wählen sie aus Überzeugung und wegen der Inhalte. Und die sächsische AfD hat sich stark radikalisiert, ist voll auf dem Höcke-Flügel-Kurs. Und sie bietet ja zum Beispiel in den Kohleregionen scheinbar einfache Lösungen, indem sie etwa den menschengemachten Klimawandel leugnet. Dann muss man auch nicht mehr aus der Kohle aussteigen und alle Arbeitsplätze bleiben irgendwie erhalten. Das überzeugt die Menschen offenbar dort, genauso wie man davon ausgehen muss, dass viele Menschen sie wählen, weil sie eben das gleiche rassistische und nationalistisch geprägte Menschenbild vertreten, was auch die Partei vertritt.
Also sie hat sich etabliert.
Das kann man sagen, gerade in den ländlichen Regionen, auch wenn man mit den Menschen dort vor Ort spricht, das war jetzt keine Protestwahl mehr, sondern die Leute, die ist verankert auch von den Aktivitäten, wenn man in den Wahlkampf guckt, wenn man an die kleinen Veranstaltungen in den Landgasthöfen guckt, da ist vor allem die AfD sehr präsent.
Ich möchte nochmal in die Großstädte blicken. Da gibt es durchaus ein paar grüne Sprenkel, könnte man sagen, auf der Landkarte. Schauen wir auch im Osten nach Leipzig oder Jena. Dort würde überwiegend grün gewählt. Und das hat die Journalistin Jana Hensel zu der These verleitet, ich zitiere, dort, wo der Osten prosperiert, da geht es auch der Demokratie gut. Stimmt es oder nicht?
Ja, das ist eine weitere Erkenntnis aus den Gesprächen, die ich geführt habe. Es sind beileibe eben nicht nur wirtschaftlich Schwache, die die AfD wählen. Und andersrum ist es natürlich auch nicht so, dass jeder wirtschaftlich Schwache automatisch die AfD wählt. Und wenn man jetzt zu den Städten guckt, in Dresden, in Sachsen sind es natürlich immer Dresden und Leipzig, das verglichen wird. Nehmen wir Dresden, eine ebenfalls prosperierende Stadt in einer ähnlichen Größe. Und hier liegen die Grünen bei der Europawahl hinter der CDU und der AfD, die hier ebenfalls stärkste Kraft ist. Also wo die Demokratie prosperiert, das hat auch viel mit gelebter Demokratie und mit der Zivilgesellschaft, mit der Stärke der Zivilgesellschaft zu tun. Und die ist in Leipzig und ich denke auch in Jena, wo ich mich nicht so gut auskenne, eben deutlich stärker als etwa in Dresden oder in Chemnitz.
Gestern fanden ja zugleich Kommunalwahlen statt und alle blicken jetzt nach Görlitz, zugleich der Geburtsort des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer. In Görlitz könnte es bald den ersten AfD-Oberbürgermeister geben. Wie wahrscheinlich ist das?
Ja, der AfD-Kandidat hat im ersten Wahlkampf am Wahlgang am meisten Stimmen geholt, 36%. Dahinter der Kandidat der CDU mit 30, die grüne Kandidatin knapp 28. Also das liegt noch eng beieinander und es gibt in diesem System keine Stichwahl. Alle Kandidaten können noch einmal antreten und das ist eben die Frage, wird einer der beiden Kandidaten gegen den AfD-Kandidaten zurückziehen, um eben den AfD-Oberbürgermeister zu verhindern? Dann halte ich diese AfD-Oberbürgermeisterwahl für unwahrscheinlich. Sollten allerdings alle Kandidaten erneut antreten, dann ist das Rennen wirklich offen und nach den jetzigen Ergebnissen eher mit besseren Chancen für den Kandidaten der AfD.
Sachsen wählt anders. Das waren Einzelheiten von unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau. Europa hat gewählt und erfreulicherweise viele Bürger haben ihr Stimmrecht wahrgenommen und den jahrzehntelangen Abwärtstrend gestoppt. Europaweit lag die Wahlbeteiligung bei 50,5%, ein Trend, der für fast alle EU-Staaten gilt, nur England lag deutlich darunter. In Deutschland waren es sogar knapp über 61% Wahlbeteiligung. In einigen deutschen Städten wurde öffentlichkeitswirksam versucht, so viele Wähler wie möglich zu mobilisieren. Und ausgerechnet das wahlskandalerprobte Köln hat eine Wette ausgerufen.
Die Piazzetta im historischen Rathaus der Stadt Köln. Musik am Wahlabend, obwohl sich natürlich alle Blicke nach Brüssel oder Berlin in die Zentralen der Parteien richteten, gibt es auch in der Domstadt eine eigene Wahlparty und, sozusagen parteiunabhängig, einen Spannungsmoment. Denn Kölns Oberbürgermeisterin, die parteilose Henriette Reker, hatte eine sogenannte Köln-Challenge ins Leben gerufen. Das Ziel: Köln solle die Stadt in Deutschland mit der höchsten Wahlbeteiligung werden. Und die Logik dahinter, so Reker, war entwaffnend.
Wann kann man schon mal eine Wette abschließen ohne Verlierer? Hier gibt es nur eine Gewinnerin, das ist Europa.
Spielerisch die Wahlbeteiligung erhöhen. Eine einfache, eine gute Idee, die, so Reker, zufällig entstand.
Ich war sonntags nicht zum ersten Mal bei Pulse of Europe und habe dann gesehen, mit welchen Ideen und mit welchen Möglichkeiten alle, die da ehrenamtlich versammelt waren, die Europawahl befördern, demokratisch wählen. Und dann habe ich gedacht, irgendwas muss mir jetzt auch einfallen. Und da habe ich diesen Wunsch geäußert, dass es schön sei, wenn Köln die höchste Wahlbeteiligung aller Städte in Deutschland hätte.
Aus dem Wunsch wurde eine Wette und viele Städte schlugen aktiv ein. Frankfurt, Münster, Konstanz, Regensburg, Hildesheim beispielsweise. In den sozialen Medien verbreitete sich der Hashtag Köln-Challenge relativ schnell, was vielleicht auch daran lag, dass es gerade die Domstadt war, die in der jüngeren Vergangenheit eher mit Wahlpannen als mit Wahlerfolgen aufgefallen ist. Da mussten Stimmzettel nachträglich und öffentlichkeitswirksam noch einmal ausgezählt und das Ergebnis inklusive Ratssitz korrigiert werden. Die letzte Oberbürgermeisterwahl musste wegen fehlerhafter Stimmzettel verschoben werden und als sie dann stattfand, lag die Wahlbeteiligung bei 40%. obwohl es am Vortag ein Messerattentat auf die heutige Oberbürgermeisterin Reker gegeben hatte. Karneval funktioniert in Köln, spottete damals die Süddeutsche Zeitung, Demokratie nicht. Und auch jetzt, vor dieser Europawahl, gab es wieder Kritik, wieder Vorwürfe rund um das Thema Köln und Wählen. Der Schriftsteller Navid Kermani, der in Köln lebt, unterstellte gar, Zitat, Verhältnisse wie in einer Bananenrepublik. Der Grund, Kermani und seine Tochter hatten Briefwahlunterlagen beantragt, diese aber, laut Kölner Stadtanzeiger, nicht rechtzeitig erhalten, worauf Kermani sagte, er sei konsterniert, mit welcher Chuspe die Stadt Köln darüber hinweggehe, dass Bürgerinnen und Bürger faktisch an der Ausübung ihres Wahlrechts gehindert seien. Nicht zum ersten Mal hätten Kölner mit Verhältnissen wie eben in einer Bananenrepublik zu tun und das, Zitat, bei dem ganzen Gerede über reine Rekordbeteiligung an der Europawahl im proeuropäischen Köln.
Man muss nicht auf jeden Ausspruch sozusagen reagieren,
sagt Kölns Stadtdirektor Stefan Keller dazu.
Ich finde das bedenklich, eine solche Äußerung. Wir haben die Briefwahl ordentlich abgewickelt. Wir haben dafür gesorgt, dass jeder, der an der Wahl teilnehmen konnte, auch an der Wahl teilnehmen kann. Dafür haben wir gerade in den letzten 10 Tagen noch mal erhebliche Anstrengungen unternommen. Und wenn ich richtig informiert bin, können wir auch nachweisen, wann sozusagen die Unterlagen der beiden, die sich jetzt sehr prominent auch geäußert haben, wann die bei uns das Haus verlassen haben.
Letztendlich gehen diese Misstöne auch im Jubel eher unter. Denn in der Piazzetta im Rathaus konnte Reker am frühen Abend verkünden,
wir haben eine Wahlbeteiligung von 63,89%.
Applaus, Beifall angesichts der besten Europawahlbeteiligung in Köln aller Zeiten, die im Laufe des Abends sogar noch weiter kletterte. 64,6% waren es letztlich. Ein Erfolg, denn die Domstadt landete zudem vor Wettpartner Frankfurt, wo rund 56% zur Wahl gingen. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD muss daher nächstes Jahr am Rheinischen Straßenkarneval teilnehmen. Welchen Einfluss diese Spontanidee letztendlich hatte, ist offen. Doch für Reker steht fest, dass diese gute Idee Schule machen könnte.
Also ich habe das ja sehr spontan gemacht. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass wir das mal in dem Städtetag auch besprechen werden.
Auch wenn Köln letztendlich den Kürzeren zog, denn die Stadt Münster, die auch aktiv an der Köln-Challenge teilgenommen hatte, erreichte mit 73,7% sogar Platz 2 aller 401 Wahlkreise in Deutschland.
Ich freue mich sehr für meinen ganz lieben Kollegen Markus Lewe, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Der hat natürlich eine Stadt, wo 100.000 Studenten etwas anderes ausmachen als 10% der Bevölkerung. So ungefähr ist es ja in Köln.
Doch trotz dieses hohen Anteils für Platz 1 bundesweit reichte es nicht. Dort steht St. Wendel im Saarland mit 74,4%.
Köln verzeichnet bei der Europawahl die höchste Wahlbeteiligung seiner Geschichte. NRW-Korrespondent Moritz Küpper berichtete. Es gibt eine Visa-Affäre an britischen Hochschulen. Tausenden Indern und Pakistanern wurde vor Jahren ihr Visa entzogen, weil sie angeblich in einem Sprachtest betrogen hatten. Mehr dazu gleich in Campus und Karriere mit meiner Kollegin Thekla Jahn. Das war Deutschland heute. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Claudia Hennen.